Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wann warst du das letzte Mal im Gym?
Oh, im Gym.
Ja, heutzutage geht man immer ins Gym. Also alle gehen ins Gym, das ist so ein Ding.
Ja, ja, damals hieß es noch Fitnessstudio bei mir.
Oder Fitte.
Ja, es war in Freiburg. Oh je, das ist lange her. Wahrscheinlich okay. 2014 geschätzt. Ich glaube, da ist mein Vertrag dann ausgelaufen.
Okay, aber...
Also es ist 11 Jahre her.
Okay, aber du trainierst ja immer noch.
Ja.
Oder du machst ja immer noch irgendwelche Hanteltraining.
Ich habe so Hanteln zu Hause, genau.
Und warum machst du das? Also fühlst du dich dann voll attraktiv, wenn du einen dickeren Bizeps hast? Also, oder an was liegt das so?
Also ja, es ist schon auch ein Argument. Irgendwie der Versuch, vielleicht nicht ganz so dick zu werden oder irgendwie halbwegs schön auszusehen. Aber es ist tatsächlich auch eine Vorbeugung mittlerweile, glaube ich, wenn man älter wird, dass ich einfach oft gelesen habe und auch merke, ich will eine gewisse Grundmuskulatur haben, weil es mir gut tut, weil ich dann auch weniger Rückenschmerzen zum Beispiel
habe. Okay, aber also zum Beispiel...
Ich übertreibe es ja nicht, ich stemme ja keine 100 Kilo oder so.
Ja, zum Beispiel ist das für mich tatsächlich interessant, weil also Hanteln habe ich zum letzten Mal gemacht, glaube ich, mit 12 oder so, weil meine Mutter da welche rumstehen hatte.
Ich habe erst mit 16 angefangen.
Ja, okay. Ja, und also ich sehe es voll ein, so Muskeltraining zu machen. Zum Beispiel, ich mache jetzt Physiotherapie mal oder sowas für Beinmuskulatur, ist besser fürs Knie oder so, solche Sachen mache ich. Aber ich frage mich nur, wenn man, also zum Beispiel jetzt im Freibad sieht man ganz viele Leute, wo man denkt, hey, ihr seid alles so arg durchtrainiert, ihr geht alle nur ins Gym, so irgendwie das, was die Jugend gerade viel macht, vielleicht sind wir auch zu alt dafür. Und also ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass ich habe das Gefühl, dass du durch dein Hanteltraining quasi eigentlich schon ein bisschen ein Opfer des Patriarchats bist.
Schon wieder das Patriarchat.
Ja, genau. Und du bist Opfer, weil du denkst, natürlich. Ich bin kein echter Mann, wenn ich nicht Bizeps habe. Ich finde, Bizeps ist so ein gutes. Bauchmuskeln sind natürlich auch super, aber Bizeps ist ja eigentlich von, also ich hatte noch nie Rückenprobleme und ich habe auch, also ich bin ein Lauch eigentlich, also ich habe ja keinen, ich hätte nie Bizeps trainiert.
Ja, unterbewusst spielt es sicherlich eine Rolle, dass das so ein Männlichkeitsbild ist, das mir auch schon in der Jugend aufgedrängt wurde. So. Und ich fühle mich irgendwie besser damit, muss ich gestehen. Also ich habe gerne so, ich will keine riesigen Oberarme, aber ich fühle mich irgendwie fitter und gesünder, muss ich also ehrlich gestehen. Aber ja, natürlich hat es auch so einen ästhetischen Aspekt, dass man...
Also ich muss sagen, ich finde es schrecklich, aber
ja?
Ich bin auch, also ich meine, früher habe ich auch Bauchmuskeltraining gemacht, so, also mit gerade der Pubertät, da dachte ich noch, ich muss so ein Schönheitsideal entsprechen. Ich kenne das auch immer noch, dass Leute denken, die Freibad-Saison steht bevor und es fällt ihnen dann im Mai auf und dann fangen sie an, Sit-Ups zu machen und ja, kommt schnell so ein Sommer. Und
da,
bin ich da auch davon beeinflusst. Also, und ich finde, es gibt ja noch einen Unterschied. Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich finde, egal vom Geschlecht, unabhängig zu hoher Body Mass Index, sag ich mal vorsichtig, schon auch ein bisschen unattraktiv, weil es auch ungesund wird irgendwann.
Ja.
Also immer so, wenn man adipös ist, ist halt nicht gesund einfach.
Ja.
Und es schwingt bei mir aber auch noch sowas mit von, man ist nicht so, man ist eher antriebslos. Also wenn ich jetzt jemanden sehe und dann treffe ich ihn ein paar Jahre später wieder und hat voll zugenommen, dann hat es sowas von sich gehen lassen. Also man könnte fast meinen, dass das...
Zu viel Gelassenheit.
Zu viel Gelassenheit. Ja, nee, vielleicht ist es auch super. Also vielleicht ist es auch super toll, wenn jemand dick ist, dann ist er völlig entspannt und denkt, er muss jeden Tag irgendeinen Quatsch machen, der ihm nichts bringt.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein bisschen mehr wieder auch in die andere Richtung, zumindest die Akzeptanz wächst, dass Leute auch, ich sag mal, nicht fett sind, aber dass man eben, dass es okay ist, auch ein paar Speckröllchen zu haben und das ist ja auch erstmal nicht ungesund. Ja,
das
aber dass trotzdem, und ich beobachte das auch bei den Jugendlichen, dass viel, viel mehr Leute als früher noch ins Gym mittlerweile gehen.
Genau.
Also dass es so beide Trends gibt.
Ich finde, also als ich das letzte Mal im Freibad war, vor einem Jahr, ist mir aufgefallen, also mir kam es so vor, als ob es keine normalen Menschen mehr gibt. Also ich würde mich als normal bezeichnen, also körperlich zumindest. Und ich habe gedacht, boah, das sind nur so, da hat ein Typ neben mir, der hat da irgendwie 100 Liegestütze oder so gemacht. Und dann habe ich gedacht, es gibt nur noch diese mega durchtrainierten oder solche, wo du denkst, ja, dir wird's, trainier lieber mal du und der andere isst du lieber mal mehr irgendwie so und das in der Mitte. Ja, genau. Nicht, aber du hast natürlich recht, es gibt so, ja, auch so Kampagnen von Models, wo es so ein bisschen so okay ist, dass man nicht mehr, ich würde mal sagen, nicht mehr mager ist. Die sind ja nicht dick. Ja. Und ganz witzig, mir ist einmal aufgefallen, in einem Film, da hat, wie heißt der, Florence Puff oder so. Und ich habe da gedacht, wow, die ist ja irgendwie so ein bisschen, also die hat so ein bisschen im Gesicht, ist die halt, also die ist eben nicht dick. Aber dann hat zu mir jemand gesagt, jemand anders, nee, die ist einfach nur normal. Und es fällt einem im Kino auf, wenn jemand normal ist. Das kommt einem dann schon dick vor, weil die anderen sind alle so abgemagert. So. Das ist schon irgendwie spannend.
Es gibt ja auch so krasse Rollen, zum Beispiel Tom Hanks, wie heißt der Film, wo er da verschollen ist?
Castaway.
Genau, da hat er sich ja auch für den Anfang, ich glaube, 30 Kilo angefressen. Ach, und dann hat er innerhalb von Wochen sich eben abgemagert. Also Schauspieler machen da auch extreme Metamorphosen durch. Übrigens, wenn wir bei Filmen sind, American Beauty, kennst du den?
Vom Namen her nicht
gesagt. Wo der Vater dann beschließt, wieder jugendlich werden zu wollen. Und der fängt dann auch an, nachts in seiner Garage mit Handeln zu trainieren und so. Und dann fragt ihn irgendwer, ich weiß nicht mehr, ja, warum machst du das? Und dann sagt er, ich will nackt gut aussehen.
Geil. Sehr. Aber da gibt's, es gibt auch ein Lied, das heißt, ich trainiere nur meinen Oberkörper, weil die Beine sieht man nicht im Club. Also, wir können auch. Nee, ich find es halt, also ich habe ein bisschen nachgedacht über Schönheitsideale und ein bisschen recherchiert auch. Was mir sofort auffällt, ist, dass es gab ja mal eine Zeit, man kennt es so von so Gemälden, da hatten dann irgendwelche, die Adligen waren immer ganz bleich und die sind mit dem Schirm rumgelaufen, die wollten unbedingt bleich sein, damit man sofort sieht, du musst nicht auf dem Acker arbeiten.
Genau, du bist nicht von der Sonne gebräunt.
Genau, du kannst es, dir geht es so gut. Und oft ist Schönheit, meine ich, etwas, was schwer zu erreichen ist. Also heute zum Beispiel ist es eher interessant, wenn du braun bist, also zumindest in unseren Breitengraden, weil du bist jemand, der sich's leisten kann, halt einen halben Tag im FKK-Bereich des Freibads rumzuhängen. Deswegen ist das wieder interessant.
Ja, du musst dir auch leisten können, so viel Zeit im Gym zu verbringen.
Ja, genau. Und früher musste man sich's leisten können, viel zu essen. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wie ist das denn in der Antike, diese Statuen, die sind ja nicht so abgemagert.
Also die Statuen jetzt, wenn du von den klassischen griechischen und bei den Römern waren das ja oft Kopien und Nachahmungen von dieser griechischen Klassik, die haben dieses Schönheitsideal, eben ein schlanker Jüngling oder auch schlanke junge Frauen in der Regel. Auch die Götter werden ja jetzt nicht als alte Männer dargestellt, sondern immer mit sehr muskulösem, aber trotzdem schlankem Oberkörper. Aber
es gibt doch auch so Statuen, das ist später, wo die so ein kleines Bäuchle, würde ich mal sagen, haben so diese Frauen eher so, die sind nicht so komplett flach.
Genau, es gibt dann so den, könnte man sagen, in der Bildhauerkunst den Beginn von Individualität im Hellenismus, also das ist die Epoche nach Alexander dem Großen.
Okay.
Da gibt es so tatsächlich auch dann so kleine Knaben, die einen kleinen Bauch haben oder auch mal Gesichter, die tatsächlich alt sind und so. Aber diese Klassik, die ist ja erstmal total statisch und auch sehr idealistisch, könnte man sagen.
Ja, also ich frage mich halt oft, dass, also ich finde, es gibt Sachen, die vermeintlich Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn ist, aber ich muss irgendwie an den Begriff gebärfreudiges Becken denken oder so. Und es gibt, ich habe mal was gelesen vor langer Zeit, das fand ich auch sehr spannend, dass irgendwelche solche Völker in Polynesien oder Mikronesien, irgendwie dahinter, hinter Neuseeland, hinten rechts, wenn die, oder von hier aus links, egal, wenn die versucht haben, eine neue Insel zu besiedeln, dann haben sie immer 12 junge, starke Männer mitgenommen, einen alten Mann und, nee, es waren 6 junge, starke Männer, genau, und 12 dicke Frauen. Mhm. Und der Grund, mit dem, dass die dick waren, war, dass die mussten halt überleben, wenn es nichts zum Essen gibt, dass die, weil die müssten dann nachher die Kinder austragen. Und der alte Mann war halt um die Weisheit und das Wissen.
Okay.
Und die jungen Männer, die müssten halt rudern und so. Und ich meine bloß, dass Schönheitsideale können ja auch davon abhängen, dass etwas praktisch ist. Okay, wenn du denkst, okay, die Frau hier kommt nicht über den Winter, dann ist es vielleicht blöd. Und wenn du denkst, okay, der Typ, der kann mir einen Bären erlegen. Das ist doch super. Ich und ja. der andere nicht.
Was ja eigentlich paradox ist für unsere heutige Zeit. Natürlich ja. gibt es bei uns Essen im Überfluss.
Ja.
Also es gibt so viele Kalorien, die braucht kein Mensch, der ganze Zucker. Natürlich, oder was heißt natürlich, aber da kann man nachvollziehen, dass es für viele vielleicht sogar wieder ein ein Zeichen ist, sich nach außen hin dem zu versagen und eben zu zeigen, ich lasse mich davon nicht zu sehr beeinflussen, sondern ich trainiere bewusst, ich esse bewusst gesund und weniger und habe einen schlanken Körper, um sich eben von dieser Masse dann vielleicht abzusetzen. Und aber gleichzeitig haben wir es ja eigentlich gar nicht nötig, stark zu sein in unserer Welt.
Nee.
Weil wir haben ja so viele Maschinen, die meisten Leute fahren ja trotzdem mit dem Auto oder mit dem Aufzug
zum
oder
Gym.
Die Rolltreppe hoch, genau.
Ja, fährt,
also
ja.
wofür brauchst du denn diese Muskeln?
Nee, also,
und du musst ja unglaublich viel Energie und Zeit rein verwenden, die Muskeln aufrechtzuerhalten.
Ja, oder auch zu bewegen.
Oder auch deine schlanke Figur. Also das braucht ja, oder sei es auch Make-up zum Beispiel.
Also irgendwann hört es quasi auf, dass es nur noch der Gesundheit dient.
Genau.
Also ein bisschen genau. Rückenmuskulatur. Das Problem ist natürlich letzten Endes, dass wir einfach eh zu viel sitzen. Und wenn wir, dann muss
genau.
ich auch drüber...
Das ist ein Grund, warum ich tatsächlich mit Hanteln trainiere, weil ich meinen Rücken...
Ja, und ich sitze nicht so viel.
Ja.
Weißt du, deswegen habe ich den gleichen... Egal.
Nee, ich gleicher muss, Effekt, weniger
ja,
Aufwand.
Einfach, genau.
Das ist effizienter, was du tust.
Ja, nur, dass ich natürlich über Effizienz nachdenke, weil das eh so en passant, so daoistisch nebenher schwingt. Ich will ja nicht, das, weißt du...
Es gibt ja auch, was ich noch einwerfen wollte, es gibt ja auch diese Gemälde von Rubens, so aus dem Barock, wo die Damen immer so dicker dargestellt werden. Also wenn man so 16. oder 17. Jahrhundert, wenn man sich diese Gemälde anschaut, da sind auch Schönheitsideale, auch wenn die so halbnackt dargestellt werden, oft etwas speckig, also aus heutiger Sicht nicht mehr... ideal,
ja.
aber es gibt ja auch dann diesen Begriff der Rubens-Dame, weil dieser niederländische Maler Rubens, der die halt immer so gemalt hat.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so beim Date bist und dann irgendwas, oder du nimmst die Frau mit nach Hause und dann sagst du, ach, du bist aber eine Rubens-Dame.
Habe ich ja gar nicht gesehen.
Und dann kann man nur hoffen, dass die nicht Geschichte studiert hat und weiß, was du meinst.
Ja, aber die Männer waren ja auch dicker.
Vielleicht eine gute Anmache, auf jeden Fall. So, ja. so du bist die...
Ich habe gerade noch... Dionysos, der Gott, der wurde am Anfang schlank dargestellt bei den Griechen und bei den Römern, wo er dann Bacchus heißt. Da ist er eher so ein etwas älterer und auch schon dicklicher. So ein Trinker, der halt so sein Bäuchchen schon hat.
Ja, genau. Ich muss ja noch dran denken, dass die Oma von einem Kindergartenfreund von mir, die meinte immer, wer nichts schafft, muss sich halt durch Sport fit halten.
Mhm.
Also die war halt Bäuerin, die hat wirklich körperlich gemacht.
Ja.
Und ich glaube schon auch, also ich habe auch mal so einen Artikel gelesen, der hieß irgendwie, wer einen ganzen Tag vorm Computer oder wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dann hilft Marathonlaufen eigentlich auch nichts mehr.
Ja.
Also hat man schon so viel kaputt gemacht und ich glaube, das ist schon so ein Ding. Aber trotzdem wollte ich eigentlich darauf hinaus, ob Schönheit, also wir haben jetzt gerade vor allem über körperliche Schönheit geredet, da könnte man auch noch ziemlich viel weiter reden. Also zum Beispiel ist ja scheinbar auch Symmetrie so ein großes Thema.
Und im Gesicht meinst du zum Beispiel,
genau.
ob die Augen...
Ja. Genau, und es sollte, ich glaube, ein Gesicht sollte nicht zu symmetrisch sein, aber auch nicht zu unsymmetrisch. Das ist auch irgendwie so die goldene Mitte. Das sollte.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde oft so Models, wenn man die auf Plakaten sieht oder irgendwo im Fernsehen und wo dann irgendwie heißt, sie sind so schön. Ich finde es gar nicht so schön, weil so kleine, ich nenne es jetzt mal Makel oder auch Unebenheiten, ich finde. Das ist eigentlich oft attraktiver, genau.
Hier mein Fleck hier, so zum Beispiel, der Leberfleck hier neben meinem Mundwinkel.
Das ist macht dein Gesicht sehr schön.
Früher hat man gesagt, Schönheitsfleck, aber...
Das hatten doch immer in den 30ern so Marilyn Monroe.
Ja, genau.
So ein,
sie hatten sich das, was ich eh habe, quasi so künstlich hingemacht.
Ja,
so.
Ja genau.
ich glaube aber, dass diese Models auf den Plakaten, die müssen vielleicht übertreiben mit Photoshop heutzutage, weil... Dieser ganze Aspekt der Ausstrahlung geht ja verloren. Also ich finde es auch interessant, das gibt es für mich auch, also wenn ich jetzt an Frauen, aber eigentlich auch an Männer denke, es gibt Menschen, die sind hübsch und andere sind schön. Da gibt es von mir noch heiß und attraktiv, gibt es vielleicht auch noch. Aber ich finde, Schönheit ist was, also für mich ganz persönlich, ich weiß nicht, ob es da eine Theorie dazu gibt, das ist sowas, was nicht auf dem Plakat darstellbar ist. Eine Schönheit ist sowas, was so ein bisschen von innen rauskommt. Da fällt mir übrigens was Geniales ein noch dazu. Du hast doch auch dieses Murakami-Buch Die Ermordung des Commendatore gelesen.
Ja.
Und da, das finde ich so genial, das sagt der, da trifft er, nee, er ist Maler, der Typ. Mhm. Und er macht Porträts. Und er sagt, dass man in einem Porträt gezeichnet, kann man Dinge festhalten, die man per Fotografie nicht festhalten kann, weil er dann noch die Persönlichkeit kann er noch reinbringen, indem er halt irgendwie die Nase ein bisschen anders macht, wie sie eigentlich ist. Sowas. Ja. Und das finde ich so genial und dass das noch tiefer gehen kann, so eine Zeichnung. Und so ist eigentlich auch, das echte Leben ist ja auch tiefer wie ein Foto. Und deswegen müssen vielleicht diese Models so übertrieben klare Haut haben, weil diese die Kleinigkeiten der Bewegung, die man schön findet, die fallen halt komplett raus.
Mhm. Ja, absolut. Das denke ich auch. Und du hast gerade schon angesprochen, also Schönheit ist auch was Inneres und damit bist du eigentlich sehr nahe am antiken Ideal der Schönheit, zumindest mal dem griechischen.
Okay.
Weil da gibt es zwei Begriffe. Also den einen kennt man noch aus Fremdwörtern, der heißt, also schön heißt erstmal Kalos.
Kalos.
Kalligraphie, die schöne Schrift zum Beispiel.
Okay.
Kalos ist schön. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, Agathos. Der heißt nämlich auch schön, aber auch gut, edel. Und zwar als innerer sittlicher Wert. Und das Schönheitsideal der Griechen war Kalos kai Agathos, also schön und gut.
Würde schön und gut.
Ganz
das hört sich an wie eine Weinsorte oder sowas.
Ja,
oder
genau.
Oder in einem so Supermarkt irgendein Produkt. Schön und gut.
Einer der ältesten überlieferten Werbeslogans. Kalos kagathos heißt es dann auf Griechisch. Und dieses Ideal, also eines Jünglings, der eben nach außen hin natürlich schön ist, auch attraktiv ist, aber eben innen auch eine gewisse Bildung hat und auch sittliche, tugendhafte Ideale. Das war eigentlich so die Vollendung des Menschen. Und da sieht man eben schon, dass dieser humanistische Gedanke, den es heute auch gibt, weil die Renaissance knüpft ja wieder an der Antike an, ganz stark an diesem antiken Menschenbild
und
wieder anknüpft.
Was ist jetzt für dich, weil ich habe gerade noch dran gedacht, ich habe mal in so einem Film gesehen, da sagt dann der eine, sie ist zu hübsch, um schön zu sein. Oder vielleicht sagt das auch umgekehrt, sie ist zu schön, um hübsch zu sein.
Ja, finde ich gut.
Nicht, aber zu schön, um hübsch zu sein, ist eigentlich besser so rum, gell?
Genau.
Zu schön, um hübsch zu sein. Aber was würdest du dazu, wie interpretierst du das?
Ich kann das gut sofort verstehen irgendwie, weil ich denke auch, es gibt Leute, die sind einfach, also denen würde man äußerlich natürlich sagen, die sehen gut aus. Ja?
Ja.
Gar kein Thema. Aber sie sind nicht, also für mich persönlich vielleicht nicht schön, weil, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, weil sie dumm sind. Und sobald sie den Mund aufmachen, merke ich, mit denen kann ich nichts anfangen.
Ja.
Und bei schönen Menschen, finde ich persönlich, muss eben das Innere auch ein Stück weit zum Äußeren passen.
Ah, ja.
Also wie sie sich dann verhalten, wie sie reden, was sie denken. Ja, weil wenn da keine Stimmigkeit ist, dann ist natürlich dieses eine, dann ist es kein Gleichgewicht mehr. Ne? Also man könnte auch von einer Art Harmonie sprechen.
Ja, das ist cool, das finde ich gut. Also da denke ich jetzt auch an den Film Barbie.
Ja, der war gut.
Ja, der war schon ganz witzig. Ja. Und da ganz am Ende sehen ja die Barbie in der echten Welt und da sieht sie eine ältere Frau an der Bushaltestelle und sagt zu ihr, dass sie sehr schön sei, die ältere Frau. Und die ältere Frau sagt dann irgendwie nur sowas wie ich weiß oder sowas. Und das ist halt völlig krass, weil die Barbie wurde als mega hübsch und attraktiv dargestellt, aber die ältere Frau hat irgendwie eine große Schönheit irgendwie. Das ist
genau, das ist interessant,
dass man... Und das ist übrigens eine schöne Szene auch, finde ich.
Ja,
also das ist ja auch wieder was. Eine Szene kann ja nicht hübsch sein, eine Szene ist schön.
Ja.
Ein Moment kann ja auch nicht hübsch sein, das ist auch schön. Also hübsch ist schon was sehr Oberflächliches.
Also ich denke, Schönheit ist schon auch subjektiv ein Stück weit, aber natürlich auch gesellschaftlich konstruiert. Wir haben ästhetische Ideale, die uns tagtäglich vorgelebt werden, sei es durch TikTok, durch Poster, durch Werbung und so weiter. Trotzdem denke ich, dass Schönheit immer einen, zumindest in Nuancen, was Subjektives hat, wo eben jeder sein, man spricht auch vom Geschmack.
Ja, aber man ist ja auch nicht jeden Tag gleich schön, also man selber.
Genau.
Das ist ja
dann
mit der Ausstrahlung.
Ja, also genau, es gibt schlechte Tage. Ich finde es halt problematisch, wenn Schönheit auf das Äußere reduziert wird.
Was bei einem Plakat aber nicht anders geht.
Ja, aber es ist in unserer heutigen Gesellschaft leider oft so.
Das ist immer, ja, und ja, da kann man, wir haben schon mal neulich mal über Dating-Apps geredet, eigentlich ist Quatsch dann. Also jetzt sind da Fotos. Also ich weiß so nicht, gesehen, außer wir würden es natürlich so machen mit diesem...
Nach dem Marathon,
nach der Hängebrücke und so weiter.
Wenn Emotionen beim, hoch sind, ja.
Ach so, ich muss noch eins noch erwähnen zur menschlichen Schönheit. Also, oder eigentlich gibt es noch vieles. Ich bin zum Beispiel manchmal auch überrascht, dass ich schon Frauen hübsch oder schön fand, wie auch immer, die ganz anders aussahen wie andere Frauen. Also ist spannend, wenn ich 100 Freunde sagen würde, zeichnet die Klischeefrau, die ich selber hübsch fände, dann würden, glaube ich, 95% eine Italienerin malen. Aber ist egal. Oder, ja.
Aber okay, auch da kann es ja, also man muss sich ja nicht auf eine Kategorie beschränken.
Ja, aber ich finde es auch interessant, dass es da Schwankungen gibt in beide Richtungen. Also, dass ich auch mal das schön finde und das. Und vielleicht ist es auch das, was ich gerade brauche. Und da komme ich nämlich auch zu dieser Praktikabilität, sag ich mal, so was gerade irgendwie mir was bringt. Vielleicht ist, wenn ich ein Haus bauen will, gerade für eine Frau mit großen Oberärmen, super attraktiv. Und wenn ich jetzt gerade ein Buch schreiben will, dann bin ich eher eine Frau, die belesen ist, hübsch, kann ja auch sein.
Okay, wenn du so viele Partnerinnen hast und immer wechseln kannst.
Nee, aber ich meine ja bloß zeitlich, dass ich irgendwie so mit kurz vor der Akme will ich ein Haus bauen, da möchte ich eine Hausbauerin, finde ich attraktiv, und dann mit 70 finde ich dann eine, die gut Tauben füttern kann, attraktiv, keine Ahnung, kann ja sein.
Ja, Schönheitsideale, wenn sie subjektiv sind, können sich sicherlich auch ändern, auch wenn sie gesellschaftlich sind, können sie sich verändern. Ich glaube, bevor wir jetzt uns zu sehr in die Definition oder in Beispiele von Schönheit verlieren, wäre es auch nochmal wichtig.
Das Paradebeispiel für Schönheit.
Einmal das und auch den Gegensatz, was ist eigentlich hässlich oder was ist nicht schön, nochmal vielleicht darauf zu schauen.
Ja, kann es Hässlichkeit ohne Schönheit geben?
Genau.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ist es eher so, dass man, wenn was nicht hässlich ist, empfindet man es zumindest schon mal als schön in einem mittelmäßigen Sinn.
Fällt einem Hässlichkeit oder Schönheit mehr auf?
Ja, vielleicht die Hässlichkeit sogar mehr. Aber wenn man jetzt zum Paradebeispiel geht, in der antiken Mythologie, dann sind wir ganz klar bei der Göttin der Schönheit, der Liebe, des Anmuts.
Anmut? Gut.
Bei Aphrodite. Wir hatten schon über sie gesprochen, es ist die Schaumgeborene.
Weil die Schönheit kommt aus dem Schaum.
Ja, weil der Kronos entmannt seinen Vater und durch den Samen, der ins Meer fällt, kommt aus den Wellen Schaum, und die Aphrodite, eine sehr alte Göttin dementsprechend auch, wird dann aus den Wellen geboren, angeblich an einem Strand auf der Insel Zypern. Deswegen ist Zypern auch ihr heiliger Ort. Und was ich ganz interessant finde...
Ich finde, dass die Schönheit aus dem Schaum kommt.
Ja, das ist...
Mein Hirn dreht durch. Also ja. Ich denke zum Beispiel, trinken wir noch einen Sekt oder so? Keine Ahnung. Ich sauf mich nicht schön. Keine Ahnung. Also
sie ist irgendwie auch eine Meeresgöttin. Also sie kommt aus dem Meer.
Ja.
Und ich glaube, das hat einen historischen Hintergrund. Und zwar, wir hatten schon darüber gesprochen, dass viele Gottheiten, die nach Griechenland gekommen sind, aus dem Orient kommen. Und es gibt eine Polis, eine Stadt in Griechenland, die berühmt war für ihre guten Krieger, und das war Sparta. Die haben immer gegen Athen gekämpft, das waren so die zwei wichtigsten Städte. Und in Sparta war Aphrodite, die Liebesgöttin, tatsächlich eine Göttin des Krieges. Also die Aphrodite hat auch Kriegsanteile.
Das ist ja spannend, weil ich meine, Liebe und Krieg, also ich meine, wie geht so eine Beziehung so?
Wir haben ja schon über Ares gesprochen, also das ist ihr Liebhaber, genau. Ja. Das Patriarchat, also der Ares ist ihr Liebhaber, mit dem trifft sie sich immer wieder, hat Affären und so. Und es gibt eine babylonische Gottheit, die Ishtar. Die wird auch Inanna genannt, über die hast du schon gesprochen.
Ja,
Inannas Gang in die Unterwelt.
Ich habe mal nachgelesen,
und die, ist gut. Ja, und die ist auch, ich habe nochmal nachgelesen. Und die ist auch tatsächlich für Fruchtbarkeit als auch für Krieg zuständig.
Ja, genau, das war aber...
Also die Vermutung liegt nahe, wenn man das jetzt auch mal geografisch betrachtet, dass es eben aus dem Nahen Osten oder aus der Libanon dann über Zypern nach Griechenland, über die Inseln kam, und dann wäre ja auch vielleicht diese Schaumgeburt aus dem Meer wieder etwas mehr erklärbar.
Ja, cool.
Das ist jetzt der Versuch, das irgendwie historisch zu erklären, warum die Aphrodite aus dem Meer kommt.
Das ist auch so ein Ding, die Sucht nach Konsistenz, die Historiker wahrscheinlich auch haben. Ich finde aber, also wenn du Inanna erwähnt hast, es ist ja nicht nur da so, es ist auch bei den nordischen Mythologien ist auch so, dass Freyr zum Beispiel, der ist auch irgendwie beides. Der ist auch so Fruchtbarkeit, aber ist dann auch, hat auch das tollste Schwert aller Zeiten.
Ja.
Und in Babylon gab es dann nur die Inanna, da gab es auch noch andere. Und das ist oft so, dass die es geht irgendwie Hand in Hand. Also Fruchtbarkeit, also für dies nicht im Sinne, nicht mal unbedingt für der Mensch pflanzt sich fort, sondern die
Erde.
Aubergine pflanzt sich fort. So, was mir einfällt. Das ist irgendwie, sind wichtige Themen. Aber ich finde, ja genau, die Aphrodite ist.
Es gibt
Anmut.
Anmut, genau. Oh, also es gibt noch alte griechische Göttinnen, die aber kaum auftreten, die sind in der bildenden Kunst noch oft vorhanden, die Chariten. Also Charis heißt einfach der Anmut auf Griechisch, und das sind die Göttinnen des Anmuts, aber die sind eben auch für so ländliche Fruchtbarkeitsideale. Die sind meistens drei junge Frauen, auch schön, schlank, jung, die eben für Fruchtbarkeit stehen. Und wahrscheinlich hat die Aphrodite auch ein bisschen sich an diesen Kult angedockt und wurde dann später eben zur maßgebenden Göttin der Liebe, der Schönheit.
Okay, ich finde es, ja.
Also vielleicht zu dem Bezug zum Krieg. Eine der bekanntesten Geschichten von der Aphrodite, die hängt ja dann unmittelbar mit einem der größten mythologischen Kriege zusammen, nämlich dem Krieg um Troja. Und weißt du, wie der begonnen hat?
Ja, es wurde doch die schöne, der Nachtisch, der Bellelin, wurde, ist doch eine Birne, oder?
Bellelin? Birne ist es nicht, aber es ist eine andere Frucht.
Was ist nochmal ursprünglich?
Ein Apfel.
Okay, die wird entführt. Die schöne Helena wird entführt.
Ach so, ja, die Helena, genau. Aber warum die entführt wird?
Die wird entführt. Oh, der Paris entführt die, oder? War das der?
Ja, das ist ein Prinz von Troja, genau.
Der entführt die. Ich habe ja den Film gesehen, daher.
Ja, ist meine ja der lässt die Götter ja weg, der Film.
Ja, das stimmt.
Also, dann erzähle ich es kurz. Es gibt eine Hochzeit und auf diese Hochzeit werden alle Götter eingeladen, außer Eris, der Göttin des Streits und des Zanks. Und aus Rache hat sie einen goldenen Apfel, den sie in die Hochzeitsgesellschaft hineinrollt und auf dem Apfel steht für die Schönste. Und die Göttinnen streiten sich dann um diesen Apfel, wem er gehört, weil sich eben viele Göttinnen für die Schönste halten. Letztendlich sind es Hera, Athena und Aphrodite. Und die drei, die gehen dann zu Paris, also auch wieder zu einem Menschen. Und der soll dann entscheiden, welche von denen die schönste ist. Sie bieten ihm alle unterschiedliche Gaben an. Hera bietet ihm Herrschaft an. Sie ist ja die Göttermutter, die Gemahlin von Zeus. Athene bietet ihm Weisheit, Geschicklichkeit an, Erfolg. Und Aphrodite bietet ihm die Liebe in Form der schönsten Frau der Welt. Und das war eben diese Helena.
Aber Moment mal. Aber er soll doch entscheiden, wer von diesen drei Göttinnen genau. die schönste ist.
Und er gibt dann...
Ich finde es ja voll der Riesenquatsch irgendwie einfach, weil
so ist es, aber das ist Germany's Next Topmodel in der Antike.
Ja, nee, aber dann die sagen ja nicht, wer ist von uns drei die schönste, sondern wer gibt dir das tollste Objekt, sagen die ja eigentlich. So,
das stimmt, genau.
Das ist komisch. Ich bin viel schöner, weil ich habe einen roten Porsche. Hä?
Also, ja, sie versuchen ihn zu bestechen. Das ist Bestechung, da hast du vollkommen recht.
Mit Schönheit dann, also deswegen, okay, aber gut. Okay, dann
auf jeden Fall entscheidet er sich für Aphrodite und dann muss er aber diese Helena eben noch entführen. Und dadurch,
als weil natürlich... Kleingedruckte, nicht Gläsen, okay. Ja,
Vertrag ist, genau.
Okay, blöd gelaufen.
Ist cool, wie aktuell das eigentlich ist, wenn man es so interpretiert.
Ja,
Bestechung, Kleingedrucktes,
ja, oh mein Gott.
Bedingungen. Oh, ja, auf jeden Fall, er muss dann die Helena entführen. Und daraufhin will natürlich der Mann von Helena seine Frau zurück.
Wer war das nochmal?
Der Menelaos. Und dann fangen die Griechen eben diesen Krieg gegen Troja an.
Okay.
Das war die Kurzversion von der Geschichte.
Ja.
Auf jeden Fall, auch da hängt die Aphrodite ja unmittelbar schon wieder mit einem der größten Kriege der Überlieferung, also zumindest im Mythologischen, zusammen. Also diese Verbindung, sie hat die Verbindung zum Trojanischen Krieg. Sie hat dann eben auch den Ares, den Kriegsgott, als Liebhaber. Und sie hat da schon irgendwie oft zumindest mal Parallelen.
Aber wer hat denn jetzt diese Göttin des Zanks oder so, oder wie die heißt, wer hat denn die nicht eingeladen? Weil ich finde es gerade schon wieder fies, jetzt wird wieder der ja. Frau die Schuld gäbe, aber wahrscheinlich hat dieser Menelaos die nicht eingeladen. Dann kann man auch sagen, dass der schuld ist an dem ganzen
genau,
Quatsch.
Also die Hochzeit war zwischen Peleus und Thetis. Das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Aber die haben diese Göttin des Streits nicht eingeladen.
Das macht irgendwie auch Sinn, zu einer Party, die nicht einladen, also wenn wir ehrlich sind. Ja, Kriegsgott. Okay.
Das ist übrigens auch, also ja, diese Verbindung mit Krieg. Und auch da ist wieder interessant, dass sie also eigentlich einen ihr Unterstehenden, wie soll man sagen, mit dem in Kontakt tritt. Also der Paris ist ja einfach nur ein Mensch.
Ja.
Und sie wird dann später auch mit einem Trojaner einen Sohn zeugen, nämlich der heißt Anchises. Und da gibt es eine Geschichte, sie trifft sich dann mit dem auf dem Berg Ida, der ist in der Nähe von Troja, und die schlafen halt zusammen. Und dann heißt es bei einem Homer, dass der Anchises nach dieser Nacht Angst hat, dass ihm jetzt alle Kräfte entschwinden, weil er quasi diese Göttin einmal zu befriedigen, das hat ihn so ausgelaugt, okay, dass er total kaputt ist. Und da kommt dann ein Sohn bei raus, der ist dann natürlich auch ein Halbgott, der Aeneas. Und der wird dann später aus Troja flüchten und zum Vorfahren der Römer werden. Und deswegen haben sich übrigens viele Römer, also auch Julius Caesar und dann später Augustus, der erste römische Kaiser, haben sich auf Aphrodite, in Rom heißt sie dann Venus, die Göttin der Liebe, zurückbezogen und haben gesagt, wir sind Nachfahren der Venus.
Ah, okay. Und warum ist dieser Planet jetzt der zweite von innen?
Das weiß ich auch nicht ganz genau. Okay. Doch, Moment. Das ist ja der Morgen- und der Abendstern.
Weil ja,
der,
stimmt.
Also das ist der Planet, der am hellsten das Sonnenlicht reflektiert. Und den sieht man immer sehr früh und sehr... Also man sieht ihn halt am Morgen, wenn er gut steht.
Ja, genau.
Noch bevor die Sterne aufgehen, weil er so hell leuchtet. Und wahrscheinlich hat man einfach in der Antike mit dieser Helligkeit die Schönheit dann eben auch verbunden. Lichtbringer. Also im Christentum wird er dann wieder als Luzifer, als der Teufel ein Stück weit, das was ja auch nur Lichtbringer heißt, interpretiert. Aber in der Antike war eben dieser hellste Stern am Himmel die Schönheit.
Ich wurde übrigens in einer Prüfung über Metaphysik und Erkenntnistheorie mal gefragt, und so, ob der Morgenstern ist das gleiche wie der Abendstern, ein richtiger Satz ist oder falsch. Und es ist irgendwie leider irgendwie doch falsch. Ich habe es vergessen. Es ist kompliziert, weil es bezieht sich zwar auf das gleiche
Objekt,
aber es ist trotzdem eine andere Funktion und deswegen ist es irgendwie was anders. Aber okay, ich wollte jetzt einfach nochmal auf, weil wir haben jetzt gar nicht den Ehemann von oder den Gatten von Aphrodite erwähnt.
Also ihren Liebhaber kennen wir schon, den Ares.
Genau. Und der andere, der Hephaistos, also meine erste dumme Frage, weil wir gerade über Schönheit reden und so weiter. Wie lernen denn sich so Götter so ein Ehepaar kennen? Ist der Hephaistos in diese Kneipe gegangen, da auf dem Olymp, und hat gedacht, die da hinten, die finde ich richtig heiß. Der zeige ich jetzt mal kurz mal meinen Hammer. Also, was ist nicht falsch? Also, ich meine,
Schmiedehammer.
Ich sage Hammer, weil er der Gott der Schmiedekunst ist. Und also, ich meine, das ist nichts. Es ist keine Metapher, was ich gerade gesagt habe. Oder wie passiert das? Weiß man da was?
Nee,
die sind da einfach, weiß man nicht. Das ist einfach von vornherein, die zwei sind halt zusammen. Und der Hephaistos, der, erzähl mal was über den.
Also Hephaistos ist der Gott, du hast schon gesagt, der Schmiedekunst, der auch für das Feuer zuständig ist. Er hat auch die Funktion übrigens als Götterdiener, also der denen auf dem Olymp auch zum Teil dann beim Essen eben das Tablett reicht und so. Aber der wird abgelöst von einem anderen, dem Ganymed.
Nie gehört.
Ist auch nicht so wichtig. Und Hephaistos ist ein ganz, also er wird zum Teil schon fast als Zauberer beschrieben, der eben auch magische Gegenstände herstellen kann. Er ist eben sehr geschickt in der Schmiedekunst. Oft macht er das Ganze in Vulkanen. Im Lateinischen heißt er dann auch Vulcanus.
Ach, okay.
Also, und da helfen ihm dann die Zyklopen, zum Beispiel auch die Blitze von Zeus zu schmieden. Also er stellt so magische Waffen her oft. Oder für Helden, Achill im Trojanischen Krieg stellt er eine Rüstung her. Auch für Aeneas, den Sohn der Aphrodite, wird er später ein Schild herstellen. Und er ist eben sehr begabt in der Schmiedekunst. Er ist sowas wie der früheste Ingenieur, könnte man fast schon sagen, weil er eben sehr erfindungsreich ist. Und er stellt, wird auch beschrieben bei Homer in der Ilias, dass er sogar Automaten erschafft.
Ach,
goldene,
okay, ja.
Goldene Dienerinnen, goldene Mädchen, die dann von selbst sich bewegen und die Götter bei ihrem Festmahl bedienen können. Oder solche kleinen Wägelchen auf Rädern, die dann eben selbstständig fahren. Also er ist quasi der, wenn man so will, der Gott der Erfindungen, der Maschinerie, der Industrialisierung im weitesten Sinne schon. Er nimmt das alles vorweg und er ist eben unglaublich begabt und kann ganz feine und ganz mächtige Gegenstände herstellen.
Okay. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast auch, dass er im Vulkan das macht. Und was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass er ja scheinbar sehr hässlich ist.
Genau, er war sogar so hässlich. Also er ist ein Sohn von Zeus und Hera. Und seine Mutter Hera hat ihn nach der Geburt, weil er so hässlich war, vom Olympo runtergeschmissen.
Ja, und dann hat er sich noch die Nase dabei gebrochen und die Hüfte wurde auch nicht schöner dadurch.
Aber bestimmt nicht. Ja, es tat ihm bestimmt nicht gut. Also er wird oft so mit Buckel dargestellt und die anderen Götter sind einfach jugendlich schön, auch wenn sie schon alt sind. Und er wird eben durchweg als unschöner Gott. Ich meine, er schwitzt die ganze Zeit, er ist in seiner Schmiede, er ist so der Arbeiter. Eigentlich dieses,
was schon man fies, in der Antike... Im Gym schwitzt man ja auch. Aber das ist
ja, okay, heute wäre es wieder ein Schönheitsideal.
Ja, genau. Vielleicht.
Also in der Antike war er so der Sklave, könnte man sagen. Er hat halt Schmiedearbeit verrichtet. Nichts, was adlige oder edle Menschen tun würden.
Edle Götter.
Ja. Aber dadurch hat er natürlich auch ein ganz individuelles Merkmal, durch das er sich auszeichnet. Und dann, dass er als der hässlichste Gott ausgerechnet mit der Göttin der Schönheit zusammenkommt,
ja, und
das ist auch sehr interessant.
Noch ein ganz kurzes Zwischending. Ich fand es nur auffallend, dass in der nordischen Mythologie die Wesen, die schönen, tollen, praktischen Gegenstände herstellen, sind irgendwelche Zwerge, die auch nicht besonders schön sind und die das auch irgendwie in irgendwelchen Höhlen, ich weiß nicht, in Vulkanen, aber es ist irgendwie so, das wäre too much, wenn das noch der Schönling dann auch noch dieses besondere, den besonderen Gegenstand, irgendwie müssten die hässlich sein scheinbar.
Also ja. Das passt ja auch nicht. Also jemanden, der den ganzen Tag in so einer Schmiede oder in so einer Werkstatt steht, der muss nicht schön sein.
Ja.
Schön ist jemand, der draußen am Licht ist.
Ja. Okay.
Auf jeden Fall es gibt noch einen ganz wichtigen Mythos in der Konstellation, also Aphrodite, die hat auch mit verschiedenen sterblichen Männern immer wieder was. Adonis wäre da einer, der ist ganz bekannt, der schöne Adonis, aber eben auch mit dem Ares, dem Gott. Mit dem trifft sie sich regelmäßig und der Hephaistos, ihr Ehemann, der weiß das ja. Und der beschwert sich dann auch mal bei den Göttern, das wird in der Odyssee überliefert, und dann beschließt er schmiedet ein ganz feines, schon unsichtbares Netz um das Ehebett der Aphrodite rum. Und als dann der Ares kommt, dann fängt er sie mit diesem Netz und hat sie eben im Liebesakt da eingeschnürt und sie hängen dann da drin rum und können sich nicht befreien, weil er eben so geschickt ist,
dass das ist so ein magisches Netz irgendwie.
Ja, genau. Und dann holt er alle anderen Götter dazu und beschwert sich bei denen so, schaut her, ich habe sie auf frischer Tat ertappt.
Und alle Götter sagen, na und?
Ja, genau, die Götter lachen und das ist dann das sogenannte homerische Gelächter. Die Götter lachen einfach nur und das Ganze löst sich in Wohlgefallen auf.
Ah ja, weil das keine Schandtat ist, weil klar, die sagen alle, natürlich, schaut doch mal dich an, natürlich geht die mit dem ins Bett.
Genau.
Übrigens, das Netz hat eigentlich Loki erfunden. Eigentlich, aber... Also in der nordischen Mythologie erfindet Loki das Fischernetz, aber...
Ja.
Das machen wir...
Da können wir dann ja drauf
zurückkommen. Ja, genau.
Ja,
okay. Das Interessante ist ja irgendwie, dass... warum die überhaupt zusammen sind, warum finden die sich attraktiv und dass dieses schöne Aphrodite trifft auf dieses Geschickte. Und deswegen, was ich am Anfang meinte, dass oft was geschickt ist, findet man ja oft irgendwie auch schön. Also wenn jemand was kann, irgendwie, wenn jemand die richtigen Muskeln hat, um was zu machen, oder ich finde auch Gegenstände, es gibt auch schöne Gegenstände. Also
ja, vielleicht hat er ja auch einfach auch schönen Schmuck gemacht, wer weiß.
Ja, aber ich finde zum Beispiel auch, es gibt auch Biergläser, die schön sind, aber ein Bierglas ist schön.
Bierglas muss praktisch sein.
Ja, genau, aber es gibt auch da Abstufungen und es ist spannend. Also es gibt Biergläser, die sind, wenn ich das Gefühl habe, ich kann daraus gar nicht trinken, ist es hässlich. Und es muss irgendwie praktisch sein, aber es gibt da Abstufungen. Wenn man das redet man sich dann natürlich schön. Boah, aus diesem Bierglas, da fließt das Bier viel besser gleich in meinen Rachen oder so, keine Ahnung. Aber es gibt es auch bei anderen Alltagsgegenständen. Es gibt ja auch vielleicht eine schöne Schaufel. Es gibt vielleicht auch, ich meine, viele Leute finden Autos schön auch irgendwie, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber hat das schon was Praktisches. Und ich glaube, also ich höre da so ein bisschen raus, dass es schon die Moral der Geschichte ist, dass Schönheit und Geschicktheit passt irgendwie zusammen oder ist es nicht komplett getrennt oder zieht sich gegenseitig an oder man braucht beides. Also
wenn man Geschicktheit jetzt so, wie du es gerade formuliert hast, als Nützlichkeit oder Effizienz sieht, ja, dass der einfach sehr gute Dinge herstellen kann, beispielsweise auch ein schönes Auto, das dann auch noch gleichzeitig schnell ist.
Ja.
Also gerade Sportautos werden ja oft so stromlinienförmig gebaut, dass sie eben gewisse Reize ästhetisch anlocken. Und dann könnte man, dann wäre man eigentlich schon wieder sehr nahe bei Platon, der von seiner Philosophie her ja vom Reich der Ideen denkt.
Ja.
Und quasi denkt, es gibt ein oberstes Gutes, das ist dann am Ende auch Gott oder das Gute an sich. Und die ganze Welt sind nur Abbilder von den Ideen. Und je mehr quasi Dinge an diese Ideen heranreichen, desto schöner sind sie in einem umfassenden Sinne. Also äußerlich, aber auch innerlich.
Praktisch.
Dann genau, auch das Praktische.
Nee, also
weil die Schönheit oder das Gute eines Bierglases liegt eben darin, dass man gut draus Bier trinken kann.
Ja,
also und je besser das geht, desto schöner empfinden wir das Glas. Aber desto näher ist es an der ideellen Idee des Bierglases dran. Und das ist dann
genau,
Schönheit
die ideelle, letztendlich auch. Die ideelle, wie hast du es gerade gesagt, die ideelle Idee des Bierglases?
Die ideelle Idee ist ein Pleonasmus, ja.
Genau. Die impliziert ja irgendwie, dass es auch sowas taugt.
Genau.
Also ich meine, ja. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass wir automatisch Dinge nicht schön finden, wo wir gleich checken, damit kann ich nichts anfangen. Also wenn ich jetzt einen ganz krummen Kochlöffel habe oder sowas, dann finde ich wahrscheinlich, also in so ein bisschen gebogen finde ich noch super schön. Und wenn der Zug gebogen ist, denke ich so, wie soll ich denn damit rumrühren?
Und also das würde bestärken, dass wir immer was Hässliches als Gegensatz brauchen, um das Schöne dann davon abheben zu können.
Hä, hey, wieso?
Ja, wenn ich sehe, dass Dinge von außen hässlich sind oder nicht passen,
ja.
Dann...
Ach so.
Also wie auch immer, dann finde ich sie nicht schön, ich finde sie nicht nützlich, ich will mit denen nichts zu tun haben. Und erst dadurch erkenne oder sehe ich dann
irgendwie umgekehrt. Ja, okay, das auch. Natürlich, wenn ich davor irgendwie einen Kochlöffel hatte, der nicht funktioniert hat, dann finde ich den jetzt auf einmal super schön.
Ja.
Und ich finde Schönheit, das ist dann schon auch so, ja, vielleicht muss es noch gut in der Hand liegen. Also ich finde, das ist schon so, das ist, ich muss jetzt mal an
Gegenstände. Aber ich meine,
es gibt schöne Füller zum Beispiel, schöne Stifte, es gibt es ja irgendwie. Warum findet man die schön?
Es gibt auch schöne Farben, ja. Aber auch da, es gibt Lieblingsfarben von anderen Menschen. Wie ist es denn in der Musik? Ich meine,
ja,
Schönheit, ja, Ästhetik in der Musik, da hat Adorno auch ganz viel dazu geschrieben, aber das habe ich nie gelesen,
ja, aber die Musiktheorie. Quatsch auch.
Also so per se, ich als Musikbanause würde mal sagen, also Durtöne sind ja eher hell und schön.
Ich finde das Wort Durton schon was sehr interessant.
Molltöne sind eher so etwas traurig und...
Mollton ist was sich an die Wand hängt, das ist so ein Teppich, heißt Mollton.
Okay.
Okay. Nee,
so weit bin ich. Aber trotzdem kann ja ein trauriges Lied sehr schön sein.
Ja.
Und also auch da denke ich, dass gewisse, ich will es jetzt gar nicht mehr hässlich nennen, aber dass gewisse... was Flecken auf der Schönheit, vielleicht Schönheit sogar verstärken können.
Also ich glaube,
wenn es zu schön ist, zu sehr glänzt, dann ist es vielleicht wie Zeus, dann sind die Sterblichen gar nicht mehr in der Lage, ihn anzuschauen, dann würden sie verbrennen. Deswegen muss er sich wieder ein bisschen verwandeln, um nicht zu glatt zu sein. Also auch, nennen wir es nicht hässlich, sondern vielleicht auch mittelmäßige Dinge können Schönheit
für uns
attraktiv machen.
Also bei der Musik musste ich noch ziemlich viel drüber nachdenken, weil es hat alles mit Vorwissen eigentlich zu tun. Oder nicht alles, aber viel. Oder mit Erwartungshaltung und dann noch auch, wenn ich jetzt auf einmal eine ganz wilde Melodie, die irgendwie ich gar nicht fassen kann, dann finde ich die nicht schön. Und es muss irgendwie so und auch dieses Mittelmaß der Symmetrie, es muss nicht zu banal sein, aber es darf auch nicht zu wild sein. Und dann wird wahrscheinlich eine Melodie schön, aber das ist ein ganzes Forschungsfeld, also Musikästhetik. Und letzten Endes ist es so ein bisschen, ich glaube, man muss das selber so wie für sich freiklopfen. Also wie dieses, kennst du diesen Spruch, wo Michelangelo gefragt wurde, wie er es schafft, so schöne Löwen aus Marmor herzustellen.
Ich meine, ich kenne ihn, aber also das fällt da nicht ein.
Ja, das ist, also es wird Michelangelo zugeschrieben, das ist eigentlich ganz einfach. Er haut aus dem Marmorblock einfach alles weg, was nicht nach Löwe aussieht.
Ja.
Und das ist aber auch natürlich, wie er das empfindet, was ein Löwe ist. So. Und diese Vorbildung, und so macht man es als Musiker eigentlich auch. Ich lasse alle Töne weg, die scheiße klingen. Und dann habe ich ein schönes Lied letzten Endes. Also,
aber auch eben Melancholie, Traurigkeit kann ja auch schön sein. Also Dinge können uns ja eine Stimmung hervorrufen, die wir dann trotzdem ja als schön empfinden. Süß-sauer ist auch so ein Gegensatz,
ja,
der aber trotzdem schmeckt.
Ja, gibt es zu dem, hey, feierst du jetzt eigentlich noch auch eine Geschichte? Weil den haben wir bisher ein bisschen, ich finde es okay, also, wenn wir mal ein bisschen mehr über die Frau reden, aber wenn der Hephaistos...
Der Hephaistos ist sonst nicht so in Mythen verstrickt. Also diese Zyklopen, mit denen er da arbeitet, er stellt diese Waffen her für die Götter oder auch Helden. Und er ist eben der, wie soll man sagen, gehörnte Ehemann, der halt immer wieder betrogen wird. Und er ist hässlich, also er ist der Hässliche unter den Göttern.
Aber er ist
ein sehr geschickter
Schmied. Er ist schon sehr einzigartig, also weil ich kenne den aus, seitdem irgendwie ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mit Mythologie. Und der sticht irgendwie schon hervor, finde ich. Also weil bei vielen...
Ja, zumal er eben eigentlich für die antiken Verhältnisse eine Sklaventätigkeit ausführt.
Ja, okay, aber sie halt unfassbar gut.
Er ist Arbeiter. Also er wurde übrigens auch bei vielen Handwerkern, gerade in Athen, das war ja eine wirtschaftlich sehr starke Stadt damals, verehrt. Aber er ist eben nicht dieses Ideal des freien, adligen Menschen, weil er geht eigentlich einer Arbeit nach.
Ja. Ich finde auf jeden Fall...
Er ist eine Ausnahmeerscheinung,
Ich wollte noch eine Geschichte kurz erzählen zum Thema Schönheit. Und zwar kennst du den Halo-Effekt.
Ja.
Tatsächlich, oh Mann, ich kann mal auch. Ich finde es ganz interessant. Der Halo-Effekt bedeutet, dass wenn wir denken, dass eine Person, oder wir wissen, eine Person kann eine Sache gut, dann denken wir automatisch, dass sie eine andere Sache auch gut kann.
Also einem schönen Menschen steht eher Intelligenz zu. Oder
ja, genau, das ist mit dem schönen, eigentlich, ich hätte sogar...
Einem attraktiven Schritt, Menschen.
Nee, aber auch jemand, der gut Mathe kann, kann automatisch auch gut Französisch. Ja. Und so, mir begegnet es manchmal, dass Leute denken, die würden eher einem Professor für Astrophysik zuhören, wenn es um Posaunenspielen geht wie mir, weil sie denken, der ist ja Professor und der kann alles, und wenn er sagt, nee, ich habe keine Ahnung. Und es geht halt auch mit Schönheit. Wir glauben, wenn jemand schön ist, dann kann er automatisch auch gut alle Tätigkeiten. Und wenn ich jemals in der Situation wäre, dass ich jemanden einstellen würde, müsste für einen Job, ich würde immer die hässlichere Person einstellen, weil ich denke, dass die Schöne, die hat es bis dahin nur geschafft, weil alle denken, oh, die ist schön, die Person, die kann auch das andere gut. So, das wäre so mein Ding.
Ja, es wird ja oft gesagt, dass schöne Menschen es leichter haben im Leben, weil
sie schneller vertrauen. Ja, aber das ist auch nicht vereinfacht. Die haben andere Nachteile. Es gibt auch übrigens die Theorie, dass Männer auf Partys, vielleicht machen es Frauen auch, auf Partys immer die zweithübscheste Frau ansprechen, weil sie bei der allerhübschesten Frau die Zurückweisung nicht ertragen könnten, und bei der zweithübschesten und so, ja, okay, aber die andere wäre ja eh und so. Es ist keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob man das so... Aber genau, ich würde sagen...
Ich würde noch einen ganz anderen Aspekt kurz aufmachen. Also du hast mich... ich war ja am Wochenende wieder wandern im Bregenzer Wald und habe dir geschrieben aus den Bergen. Du hast mich gefragt, was ist eigentlich schön an den Bergen? Und ich habe drüber nachgedacht.
Tatsächlich?
Ja, ich habe drüber nachgedacht und... ich habe schon oft gesagt, es hängt auch mit diesem Eskapismus, mit diesem Ausbrechen aus dem Alltag zusammen, weil ich einfach gerne in der Natur bin und gerne da die frische Luft habe. Und ich habe dann bei Schopenhauer gefunden, der sagt, er sagt Ausruhen von der Alltäglichkeit.
Und das ist schön.
Genau, also es gibt uns eine Verschnaufpause vom normalen Dasein.
Also das heißt...
Es gibt uns eine Pause vom normalen Dasein, also ich kann sozusagen, ich muss mich nicht mehr mit Fragen wie Nützlichkeit oder Dringlichkeit beschäftigen, sondern ich kann in dem Moment einfach nur die Berge in dem Fall so sehen, wie sie sind, und das Wetter genießen und die Natur und die Kühe um mich herum, und dadurch habe ich eine Pause vom Daseinszwang.
Ja, aber das gilt halt für den Großstadtmenschen, oder? Ich meine, der Typ, vielleicht, der da oben auf dem Berg die ganze Zeit die Kühe hütet, der findet es vielleicht super schön hier an der U-Bahn-Haltestelle.
Absolut, also dann wäre es wieder sehr subjektiv.
Ja.
Aber das wäre meine Definition vielleicht von Schönheit in den Bergen.
Okay. Gut, gibt es eigentlich beim Essen Schönheit?
Ja, absolut.
Okay, absolut. Und ist die optisch oder ist die geschmacklich? Also man kann ja schon so auf Instagram super tolles Abendessen.
Ja.
Also ich sage es, glaube ich, mal beim Kochen, das ist sehr Instagrammable, das Foto, wenn hier so schön der Ingwer da liegt.
Absolut, ja. Nee, es gibt auch schön angerichtetes Essen, das nicht schmeckt.
Ja,
das stimmt, ist dann auch eine krasse Enttäuschung.
Bei den Kochbüchern verwenden die Leute ja, wenn sie zum Beispiel, also kein Kochbuch, aber wenn du ein Foto von Bier siehst in der Werbung, der Schaum, das ist Rasierschaum. Das ist kein Bierschaum.
Echt?
Ja, ich kenne jemanden, der das fotografiert, das Zeug, und sagt, er nimmt Rasierschaum für den, wenn er Bier fotografiert. Das sieht besser aus. Also so ein Beispiel.
Okay, krass.
In Kochbüchern wird es oft außer sein. Schokolade pinselt man mit Öl voll oder so, dass sie glänzt.
Ja, und ich habe mal gelesen, dass es ganze Industrien gibt, die das aus Plastik nachstellen.
Ja,
damit es eben besser glänzt und so farblich besser passt.
Ja, kochen wir uns was Schönes, oder?
Wir kochen was Simples, aber es ist immer schön.
Okay.
Und zwar gibt es heute einfach Pizza.
Okay, super schön.
Weil die ist, das ist auch deswegen auch nützlich, weil dann kann ich morgen Mittag auch noch davon essen.
Und dann kannst du mir die Schuld geben, wenn ich es nicht schön belegt habe.
Ja, genau. Wobei so eine gut durchgepackte Pizza, die sieht eigentlich immer schön aus, finde ich.
Alles klar, gut.